SWR 2 aktuell.
Die erste Ausgabe am ersten Tag des neuen Jahres mit Christian Rönspieß. Guten Abend. Russlands Präsident Putin schwört sein Land auf den Kampf für die Heimat ein. Papst Franziskus erinnert in seiner Neujahrspredigt an seinen Vorgänger Benedikt. In Brasilien übernimmt Wahlsieger Lula offiziell das Präsidentenamt. Das neue Jahr beginnt für die Menschen in der Ukraine, wie das alte endete, mit russischen Drohnen- und Raketenangriffen. Nach ukrainischen Angaben wurden heute wieder mehrere Menschen getötet, Dutzende verletzt. Dass sich an dieser Situation in absehbarer Zeit etwas ändert, ist ziemlich unwahrscheinlich. Der ukrainische Präsident Zelensky hat in seiner Neujahrsansprache das so wörtlich Jahr unseres Sieges begrüßt. Russlands Präsident Putin sieht sein Land in einer Art Überlebenskampf. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
Ohne ein Lächeln, mit einem fast schon kämpferischen Unterton, wünschte der russische Präsident seinen Landsleuten ein frohes neues Jahr. Wer gehofft hatte, dass Wladimir Putin zum Jahreswechsel versöhnlichere Töne anschlagen würde, sah sich getäuscht. Statt wie in den vergangenen Jahren sprach der russische Präsident nicht vor einem schneebedeckten Kreml, sondern vor Soldatinnen und Soldaten. Seine Rede drehte sich um Verrat, Heldenmut und Hingabe für die Heimat, deren Zukunft sich gerade entscheide. Die Verteidigung der Heimat ist eine heilige Pflicht, die zu erfüllen wir unseren Vorfahren und Nachkommen schuldig sind. Das moralische, historische Recht ist auf unserer Seite. Russland kämpfe um seine Unabhängigkeit, und zwar auf seinen geschichtlich angestammten Territorien, betonte Putin. Zu diesen gehören aus seiner Sicht nicht nur die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete im Donbass und die Krim. Mehrfach hatte Putin in der Vergangenheit der Ukraine insgesamt die Souveränität und Eigenständigkeit abgesprochen. Die Ukraine, erklärte der Kreml-Chef nun, werde seit langem vom Westen benutzt, um Russland zu spalten und zu zerstören. Der Westen hat gelogen, was den Frieden angeht, und sich in Wahrheit auf eine Aggression vorbereitet, und er schämt sich heute nicht einmal, das offen zuzugeben. Eine Anspielung auf die Aussage der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel, die unlängst erklärt hatte, dass der Friedensplan für den Donbass auch mit dem Ziel geschlossen worden sei, der Ukraine Zeit zu verschaffen. Diese habe sie genutzt, um stärker zu werden. Ein Verrat aus Sicht des Kreml, der die eigene Propagandalinie untermauert, dass Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine nur einem Ziel dienen, Russland zu zerstören. Wir haben und werden niemals jemandem erlauben, dies zu tun. Die Rede Putins, sie war die Ansprache eines Kriegsherrn, der das Wort Krieg vermeidet und stattdessen weiterhin von militärischer Spezialoperation spricht. Mitgefühl und Orden gab es für diejenigen, die an der Seite des Kreml stehen und für ihn kämpfen. Kein Erbarmen aber gab es für die Ukraine, die schon kurz nach dem Jahreswechsel neue Drohnenangriffe meldete. Der Frieden, den sich auch viele in Russland wünschten, scheint in weiter Ferne. Und so bleibt die einzig gute Nachricht, dass es beiden Seiten gelungen ist, Gefangene auszutauschen.
In Rom stand der Neujahrstag noch ganz im Zeichen der Erinnerung an den ehemaligen Papst Benedikt. Gestern Morgen war er im Alter von 95 Jahren gestorben. 2013 hatte er sich aus dem Amt zurückgezogen. Seit mehr als 500 Jahren hatte es das vorher nicht mehr gegeben. Papst Franziskus hat seinen Vorgänger auch heute noch mal ausführlich gewürdigt. Jörg Seiselberg berichtet.
Mehrere tausend Menschen waren am Mittag auf den Petersplatz gekommen, bei Sonnenschein und weiß-blauem Himmel über Rom. Papst Franziskus erinnerte an seinen Amtsvorgänger Benedikt gleich zu Beginn seines traditionellen Angelusgebets am Neujahrstag, das in der katholischen Kirche als Hochfest der Gottesmutter Maria begangen wird. In diesen Stunden rufen wir sie an um Fürbitte, insbesondere für den emeritierten Papst Benedikt XVI., der gestern Morgen diese Welt verlassen hat. Die Menschen auf dem Petersplatz reagierten mit langem Beifall auf die Erwähnung Benedikts. Franziskus würdigte den gestern Verstorbenen als einen Mann mit großen Verdiensten um die katholische Kirche. Wir schließen uns alle zusammen mit einem Herz und einer Seele im Dank an Gott für das Geschenk dieses treuen Dieners des Evangeliums und der Kirche. Bereits am Vormittag war Papst Franziskus in der Neujahrsmesse im Petersdom von der üblichen Liturgie abgewichen und hatte Benedikt in seiner Predigt erwähnt. Heute vertrauen wir der Heiligen Mutter den geliebten emeritierten Papst Benedikt Benedikt den 16. an, auf dass sie ihn begleite in seinem Übergang aus dieser Welt zu Gott. Mehrere tausend Gläubige, über 200 Kardinäle, Bischöfe und Priester haben an der Messe zum Neujahrstag teilgenommen, der für die katholische Kirche auch Weltfriedenstag ist. Viele der Anwesenden hatten sich Karten für die Messe im Petersdom bereits vor Wochen besorgt, wie auch Paolo aus dem norditalienischen Udine. Heute aber waren seine Gedanken vor allem beim verstorbenen Benedikt. Wir sind heute hier und wollen uns verabschieden vom emeritierten Papst, der uns verlassen hat. Dariusz, polnischer Student an der päpstlichen Gregorianer-Universität, sagte, der Tod Benedikts bewege die Gläubigen. Auch ihn selbst stimme das Ableben des, wie er meinte, großen Theologen.
Traurig natürlich, weil der Papst Benedikt hat ja große Schritte und großen Einfluss uns hinterlassen. Aber mit diesem Alter musste man fast damit ja rechnen.
Ab morgen Vormittag werden die sterblichen Überreste Benedikts im Petersdom aufgebahrt, damit die Gläubigen vom emeritierten Papst Abschied nehmen können. Am Donnerstag findet die Beerdigungsfeier auf dem Petersplatz statt. Papst Franziskus wird dort die Predigt halten. Heute zum Neujahrstag rief Franziskus die Menschen auf, im neuen Jahr sich aufzuraffen, Gutes zu tun, auch wenn dies bedeutet, auf Gewohnheiten und Bequemlichkeiten zu verzichten. Wie bereits in seinen Predigten zu Weihnachten erinnerte Franziskus auch heute an die Kriege in der Welt und bat um Gebete für die leidenden Kinder und für alle Menschen, die, sagte der Papst, durch Krieg in Elend und Angst lebten.
In Brasilien beginnt heute nicht nur das neue Jahr, es beginnt auch eine weitere Amtszeit als Präsident für Luiz Inácio Lula da Silva. Ende Oktober hatte Lula die Stichwahl gegen den bisherigen rechtspopulistischen Präsidenten Bolsonaro sehr knapp gewonnen. Seitdem zweifeln dessen Anhänger das Ergebnis an. Für heute Abend, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ist die offizielle Amtseinführung geplant. Das ist normalerweise eine große Party, bei der der neue Präsident vom Alten die Amtsschärpe umgehängt bekommt. Das wird diesmal nicht passieren. Jair Bolsonaro ist mit seiner Familie in die USA gereist. Außerdem gibt es Sorgen um die Sicherheit. An Heiligabend konnte ein Sprengstoffanschlag vereitelt werden, mit dem ein mutmaßlicher Bolsonaro-Anhänger vor der Amtseinführung Chaos auslösen wollte. Wir haben unsere Korrespondentin Anne Herberg gefragt, wie die Sicherheitslage vor der Amtseinführung aussieht.
Nun, es gab eben an Weihnachten diesen mutmaßlichen Versuch eines Sprengstoffanschlages. Außerdem ist die Situation im Land ja ohnehin angespannt. Bereits nach Bolsonaros Wahlniederlage im Oktober gab es Proteste und Straßenblockaden von seinen Anhängern. Die wurden dann zwar mit der Zeit aufgelöst, aber ein kleiner, aber harter Kern ist daraufhin vor Militäreinrichtungen gezogen in verschiedenen Städten von Brasilien. Und sie fordern ein Eingreifen der Streitkräfte, weil sie eben diese Wahl nicht akzeptieren. Das ist natürlich auch eine Folge, klar, des immer und immer wiederholten Diskurses von Bolsonaro, der Zweifel am Wahlsystem geschürt hat. Und das hat gegriffen. Der Punkt ist, diese Camps wurden nicht geräumt. Das wurde als heimliches Akzeptieren dieser Proteste durch die Streitkräfte interpretiert von den Sicherheitsexperten, mit denen wir gesprochen haben, die das sehr, sehr beunruhigend finden. Zum einen, weil sie sagen, es ist durchaus nicht auszuschließen, dass ein Einzeltäter versucht, Chaos zu stiften, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen. Aber weil sie halt auch sagen, sie glauben, dass die Militärs diese Proteste eher versuchen, politisch zu nutzen, um Druck auf die künftige Regierung Lula zu machen. Sie haben ja in der Bolsonaro-Regierung an politischem Einfluss gewonnen, auch an finanziellen Privilegien, und daran wollen sie natürlich festhalten.
Auf dem neuen Präsidenten ruhen jetzt viele Hoffnungen. Wie groß sind die Herausforderungen, die ihn im Amt erwarten?
Ja, Lula steht vor riesigen Herausforderungen. Das fängt ja schon damit an, dass das Land nach wie vor so polarisiert und gespalten ist und Millionen Brasilianer Lula einfach die Legitimität absprechen. Und man hat auch gesehen, es gibt in Brasilien eine extreme Rechte, die sowohl auf der Straße als auch im Netz gut organisiert ist. Und dazu ist das Land auch nochmal ein ganz anderes heute, als es noch vor 20 Jahren war, als Lula erstmals Präsident wurde. Damals gab es einen Rohstoffboom, China kaufte Unmengen Soja, die Staatskasse war voll und damit hatte Lula auch weit mehr Spielraum, seine Versprechen zu erfüllen. Jetzt ist der Haushalt in Schieflage, die Pandemie hat das Land hart getroffen, dazu kommt der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auch auf Inflation, Lebensmittelpreise, Energiepreise. Gleichzeitig hofft die internationale Gemeinschaft natürlich, dass Lula jetzt hier die Abholzung am Amazonas stoppt, während die Menschen im Land von ihm vor allem ganz, ganz schnelle Lösungen fordern, angesichts der gestiegenen Armut im Land, des Hungers vor allem und der Ungleichheit. Das alles, wie gesagt, mit einem klammen Haushalt und einem Kongress, mit dem er regieren muss, in dem rechte und konservative Kräfte die Mehrheit haben. Das heißt, das ist eine sehr, sehr komplexe Gemengelage und gleichzeitig sind die Hoffnungen und die Erwartungen an Lula natürlich auch riesig.
Wie wichtig Deutschland diesen Tag der Amtseinführung nimmt, sieht man daran, dass Bundespräsident Steinmeier im Land ist.
Es ist gut, zurück zu sein in Brasilien. Es ist gut zu wissen, dass Brasilien zurück ist auf der internationalen Bühne.
Der Bundespräsident reist zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Lula. Was sagt das über die Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland?
Nach 4 Jahren Eiszeit unter der Regierung Bolsonaro setzt Berlin nun natürlich auf einen Neustart der bilateralen Beziehungen. Brasilien ist ja nicht irgendein Land, sondern die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Brasilien ist ein strategischer Partner, kein Zweifel, gerade natürlich auch jetzt in der neuen globalen Situation. Brasilien ist ja einer der größten Nahrungsmittelproduzenten der Welt und es gibt ja nach wie vor auch nochmal das Thema Handelsvertrag zwischen EU und Mercosur, der auf Eis liegt, vor allem wegen Bolsonaros desaströser Amazonas-Politik. Nun hat Lula ja aber versprochen, in puncto Umweltschutz wieder eine Führungsrolle einnehmen zu wollen, hat eine Kehrtwende am Amazonas versprochen, hat gesagt, er will sich ganz klar positionieren beim Kampf gegen den Klimawandel. Und daher reist Steinmeier am Montag dann auch weiter in den Amazonas mit Bundesumweltministerin Lemke, besucht dort ein deutsch-brasilianisches Forschungsprojekt. Und die Bundesregierung hat ja auch schon angekündigt, dass sie den Amazonas-Fonds für Wald- und Klimaschutz wieder aufnehmen will, der in der Regierungszeit von Bolsonaro eingefroren worden ist.
Informationen vor der offiziellen Amtseinführung des neuen brasilianischen Präsidenten Lula von Anne Herberg. Der Neujahrstag ist traditionell einer, an dem sich einiges ändert. Diesmal auch der Vorsitz der ARD. Seit heute hat den der SWR, nach dem Skandal um die fristlos entlassene ehemalige RBB-Intendantin Schlesinger, 1 Jahr früher als geplant. SWR-Intendant Kai Gniffke hat sich zu den schwierigsten Aufgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zu seinen Zielen als ARD-Vorsitzender geäußert. Knut Bauer fasst die wichtigsten Aussagen zusammen.
Vetternwirtschaft, Verschwendung von Rundfunkgebühren mit Massagesitzen im Dienstwagen und luxuriöser Büroausstattung. Der Skandal um die frühere RBB-Intendantin Schlesinger hat die ARD in schweres Fahrwasser gebracht. Als ARD-Vorsitzender will SWR-Intendant Kai Gniffke den Senderverbund auf Kurs halten und das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen.
Wir haben es in der Pandemie erlebt, dass die Menschen uns mehr Vertrauen geschenkt haben denn je. Und das haben wir auch unter tätiger Mithilfe einer Anstalt in der ARD zerdeppert. Zum Glück nicht komplett, aber wir haben Anlass zur Kritik gegeben. Und daran müssen wir arbeiten. Und das müssen wir durch gute Angebote, gute Programme jeden Tag neu rechtfertigen.
Nach dem Schlesinger-Skandal hätten die ARD-Anstalten umgehend Konsequenzen gezogen, so Gniffke. Inzwischen gäbe es klare Verhaltensregeln.
Wir haben einen riesengroßen Schritt bei der Transparenz gemacht. Über Reisekostenabrechnungen, über Einladungen, überall die Frage von Nebeneinkünften. Das Gleiche gilt für das Thema Compliance, also unsere Verhaltensregeln. Und das Dritte ist die Stärkung unserer Aufsicht, damit eben solche Dinge sich nicht wiederholen können.
Die Hauptaufgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht der neue ARD-Vorsitzende in der digitalen Transformation. Schon in wenigen Jahren werden mehr Menschen digitale Programmangebote auf Abruf nutzen als lineare Fernseh- und Radioprogramme. Für die ARD bedeutet das, die Rundfunkanstalten müssen mit der Mediennutzung Schritt halten.
Sich auf diese Veränderung des Mediennutzungsverhaltens einzustellen, dabei tief verankert in der Mitte der Gesellschaft zu bleiben, das wird die Hauptherausforderung der nächsten Zeit sein, weil daran wird sich am Ende auch bemessen, ob die Menschen weiterhin bei uns sind und wir vor allen Dingen bei Ihnen.
Dafür müssen allerdings Ressourcen verschoben werden, betont der SWR-Intendant. Doppel- und Dreifachstrukturen innerhalb der ARD sollen abgebaut werden, um Kapazitäten für digitale Angebote zu schaffen. 1 oder 2 Gesundheitsmagazine für alle dritten Fernsehprogramme seien vollkommen ausreichend.
Es ist doch egal, ob ich Arthrose in Flensburg oder in Friedrichshafen habe. Und da muss ich nicht ein Gesundheitsmagazin machen, das diese Krankheit nochmal unter regionalen Aspekten beleuchtet.
Engere Kooperation und effizientere Zusammenarbeit. Das hat sich der neue ARD-Vorsitzende für seine 2-jährige Amtszeit vorgenommen. Mit möglichst vielen, aber nicht zwingend mit allen 9 Landesrundfunkanstalten.
Vielleicht wird es Allianzen geben, dass man sagt, 4 Landesrundfunkanstalten oder 5 tun sich zusammen und machen ein Gesundheitsmagazin.
Ein klares Ziel hat Knifke vor Augen. Die ARD soll bis Ende des Jahrzehnts gemeinsam mit dem ZDF zum erfolgreichsten Streaming-Anbieter in Deutschland werden.
Da, wo Menschen Medien nutzen, da, wo sie Meinungen austauschen, dieser gemeinsame Marktplatz, der möchte ich sein. Und diesem Ziel möchte ich in 2 Jahren deutlich näher gekommen sein.
Das war SWR 2 aktuell mit Christian Rönspieß.